Hallo, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Freunde, Gäste. Beziehungen sind alles. Heute soll es um Beziehungen gehen. Danke, Willi. Beziehungen sind alles. Ohne Beziehungen läuft nichts. Als ich 16 Jahre alt war und eine Lehrstelle suchte und durch die geburtenstarken Jahrgänge die Lehrstellen knapp waren, wäre es gut gewesen, einen Vetter oder einen guten Bekannten in einem guten, erfolgreichen Großkonzern zu haben. Ihr wisst ja, Vitamine B sind alles. Mag diese menschliche Lebensweisheit zu absolut sein, doch aus dieser heraus können wir erkennen, dass wir Menschen Beziehungen brauchen. Wir sind für die Beziehung geschaffen. Ja, unser Beziehungsgott hat uns durch Beziehung für Beziehung geschaffen. Unser Beziehungsgott hat uns durch Beziehung für Beziehungen geschaffen. Lesen wir in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26, ab Vers 26. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, und füllt die Erde und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist haben in ihrer Beziehung miteinander uns Menschen geschaffen, um mit uns Menschen Beziehung zu haben. Das tat dann Gott auch gleich. Er segnete uns und sprach zu uns. Als unsere Eltern miteinander eine innige Beziehung hatten, sind wir entstanden. Als die Eizelle und die Samenzelle sich miteinander verbunden haben, entstanden wir. Entstand die erste Zelle. Diese Zelle wuchs in einer einzigartigen Beziehung, in einer einzigartigen 9-monatigen Mutter-Kind-Beziehung heran, um durch diese Beziehung in eine Familienbeziehung hineingeboren zu werden. Vater-Mutter-Kinder-Beziehung. Wir sind durch Beziehung für Beziehung geschaffen. Sei es Beziehung mit Gott, mit uns Menschen und mit uns selber. Darüber mit uns selber später mehr. Geschaffen für die Beziehung mit unserer Umwelt, mit den Tieren, den Pflanzen und den Erdboden. Das fängt schon früh morgens an. Wir haben eine Beziehung mit unserem Bett, mit unserem Frühstückbrötchen, mit unserer Kaffeetasse, mit dem Inhalt der Kaffeetasse und so weiter. Mit der Zahnbürste natürlich. aber auch Beziehungen mit der Schule, mit unseren Lehrern, mit unseren Klassenkameraden, der Arbeit, mit unserem Chef, mit unseren Mitarbeitern oder Kollegen, mit unseren Hobbys, zum Beispiel mit dem Garten, den Tomaten, den Gurken, dem Unkraut. Wir schenken in der Beziehung unserem Gegenüber sei es Mensch, Tier oder Pflanze, Sachgegenstand, Aufmerksamkeit. Wir nehmen ihn in unser Leben hinein, werden voneinander geprägt, sind miteinander verbunden, ja, auch abhängig. Ich kann mich an eine abfällige, scherzhafte Redensart in meiner Jugend erinnern. Die hieß so: Es ist mir egal. Es ist mir so egal, wie wenn in China ein Reissack umfällt. 1986 fand der damalige Bundestrainer Franz Beckenbauer eine abgewandte Variante, was ihr Journalisten schreibt, interessiert mich so viel, wie in Peking ein Radl umfällt. Diese Sprüche sind aus der Mode gekommen. Wenn in China die Wirtschaft etwas weniger wächst als die Jahre zuvor, nicht wackelt oder umfällt, dann haben die deutschen Exporteure schon Bauchweh. 2011 hat der Reaktorunfall in Japan ein politisches Erdbeben in Baden-Württemberg verursacht. Wenn heute Herr Trump sich mit den USA aus dem Klimaschutz zurückzieht, belastet die Beziehung zu Frau Merkel, zu Deutschland, aber auch zu der ganzen Welt. Beziehungen können aufbauen, können aber auch abbauen, belasten. Durch die Sünde im Paradies ist nicht nur die Beziehung zu Gott und Mensch gestört, sondern auch zwischen Mensch und Mensch. Dies erfuhr als erstes Abel. Wir müssen unsere zerstörten, kaputten Beziehungen heilen. Wieder Beziehungsleben lernen. Aber wie? Heute wollen wir in der Predigt wieder zu Abraham, unserem Vater im Glauben, zurückkehren. In 1. Mose 14 geht es um mehrere Beziehungen. Am Anfang geht es um politische Beziehungsstörungen. 1. Mose 14, Abvers 1. Und es geschah zur Zeit Amraphels, des Königs von Sinear, Ariochs, des Königs von Elasa, Kedjamomor, des Königs von Elam und Tibeals, des Königs der Goyim, dass sie Krieg führten mit Bela, dem König von Sodom, und mit Pirsa, dem König von Gomorra, und mit Sinab, dem König von Adama, und mit Semer, dem König von Zeboim, und mit dem König Bela, das ist Zoar. Diese verbündeten sich im Tal Sittim, wo jetzt das Salzmeer ist. Sie waren 12 Jahre lang Kedorlaomer untertan gewesen, aber im 13. Jahr fielen sie von ihm ab.
jetzt geht's. Also, diese vier Könige aus der Nähe, also von hier drüber, aus heutiger Irak, gell? Hier drüber, ganz halt. Moment, ganz zurück. Ja. Also, diese Könige von ganz da drüber, von Damaskus, bei Damaskus, sondern in Babylon, im Persischen Meer, die haben sich zusammengeschlossen, unter anderem der Kedorlaomer, gegen diese fünf Könige, die hier am Salzmeer, am Toten Meer wohnen.
Ab Vers 5 weiter. Darum kam Kedorlaomer. So, Entschuldigung. Und diese fünf Könige waren 12 Jahre untertan, fronpflichtig, haben Steuer und Abgabe geben müssen für den König Kedorlaomer. Doch im 13. Jahr haben sie sich zusammengeschlossen zu einem Bündnis, um diese Knechtsbeziehung zu lösen. Jetzt ab Vers 5 weiter. Darum kam Kedorlaomer, der König, und die Könige, die es mit ihm hielten, im 14. Jahr und schlugen die Rephaiter, die in Astaroth Kirmaim und die Susiter in Ham und die Emiter in der Ebene Kirjat Taim. Auch die Horiter auf ihrem Bergland Seir bis nach El Paran, das an der Wüste liegt. Danach kehrten sie um und kamen nach En Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter und dazu die Amoriter, die in Hatz Zeron Tamar wohnen. Da zog der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adama und der König von Zeboim und der König von Bela, das Zoar ist, zum Kampf aus, und sie stellten sich gegen sie zur Schlacht auf im Tal Siddim, gegen Kedorlaomer, den König von Elam, und Tibeal, dem König der Goyim, und Amraphel, dem König von Sinea, und Arioch, den König von Eleazar. Vier Könige gegen fünf. Das Tal Siddim hatte aber viele Asphaltgruben, und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen dort. Wer übrig blieb, floh ins Bergland, und jene nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Nahrung und zogen davon. Im 14. Jahr, nützte Kedorlaomer seine Beziehung zu diesen anderen drei Königen, verbündete sie sich und kam dann über Damaskus, hat dann erst hier die erste Schlacht stattbesiegt, dann nach Ham, Kirjat Taim, dann nach Seir, El Paran, Kadesh, nach Tama hoch und dann in dem Tal Siddim habe dann sich die Schlacht stattgefunden. Diese vier Könige gegen diese fünf. Und Kedorlaomer hat auch gegen diese fünf Könige gewonnen und sie in die Flucht geschlagen und hat dann Sodom und Gomorra geplündert und ist dann weitergezogen. Was geht das Ganze Abraham an? Hat er dazu eine Beziehung? Der wohnt ja
hier in Mamre, ein paar Kilometer weiter entfernt.
Vers 12 weiter. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrams Bruder und seine Habe, denn er wohnte in Sodom und zog davon. Es kam aber ein Entflohener und sagte es Abram dem Hebräer, der bei den Terebinden in Mamre wohnte, des Amoriters, der ein Bruder von Eschkol und Aner war. Diese waren Abrams Bundesgenossen. Ja, Abram hat eine Beziehung. Denn in Sodom wohnte sein Neffe Lot. Was geht jetzt uns dieser Erste Weltkrieg an? Was können wir aus diesem lernen? Wir sind mit der ganzen Welt verbunden. Wir haben überall Brüder und Schwestern. Darum ermuntert uns Paulus in 1. Timotheus 2 ab Vers 1. 1. Timotheus 2 ab Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebet, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sollen für Frieden in der Welt beten, dass wir und unsere Geschwister in Ruhe das Evangelium verkündigen können, Menschen zum Glauben finden können. Wir stehen mit allen Menschen in Beziehung. Kein Mensch soll uns egal sein. Zum Beispiel die Steigmüllers, am Johannes seine Steigmüllers auf den Philippinen, haben zurzeit ihre Bibelschule verlassen müssen, weil wegen den politischen Unruhen es zu gefährlich ist, in ihrem Werk zu bleiben als Europäer. Das ist ein Gebetsanliegen für uns. Abram war Lot nicht egal. Er hatte zwar eine belastete Verwandtschaftsbeziehung mit ihm, aber eine Beziehung. Früher, als sie noch zusammenlebten, hatte Lot und er viel Vieh. Ja, zu viel Vieh. Darum gab es Streit unter den Hirten. Um des Friedens willen, um des Liebensfriedens willen, schlug Abram eine Trennung vor. Dabei wählte damals Lot das fruchtbare Sodom, aber auch das gottlose Sodom. Wie würden wir jetzt reagieren, wenn wir in Abrams Situation wären? Was wäre unsere erste Reaktion über diese Sache? Das geschieht ihm gerade recht. Ich habe es doch schon immer gesagt, dass man nicht nach Sodom gehört. Aber die junge Herat haltet, sind selber gescheit. Das hat er jetzt davon. Jetzt steckt er im Schlamassel. A big problem. Das hat er jetzt selber ausbaden. Ich bin nur ein Hebräer, ein Angekommener, ein Fremdling. Ich bin ein alter Mann. Und ich mit meinen paar Leuten kann ihm nicht helfen. Wir lesen nichts von Schadenfreude, von Besserwisserei, Gleichgültigkeit oder Resignation. sondern er sah seinen Bruder in Not, wenn auch selbst verschuldet. Er reagierte mit Glauben, mit Gottvertrauen. Er vertraute auf die Beziehung mit Gott. Wie ein David bei Goliath. Du kommst mit Schwert und Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Goliath hat eine Beziehung zu seinen Waffen. David zu seinem Gott. Durch den Glauben an Gott macht Gott das Unmögliche möglich. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lesen wir in Vers 14 weiter. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jenen nach bis Dan. Und er teilte seine Schar nachts auf, überfiel sie mit seinen Kriegern und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot, seinen Bruder und dessen Habe, die Frauen und das Volk. Brachte er wieder. Abraham nahm alles, was er hatte. Seine 318 Knechte, seine Bundesgenossen, Amre und seine zwei Brüder. Mit diesen Einheimischen hatte eine funktionierende Bundesbeziehung und natürlich seinen Glauben an Gott, seine Gottesbeziehung. Alles setzte er für Gott, für seinen Bruder ein. Er war in Mamre und jagte ihnen nach. Und bis nach Dan. Und dann hat er sich geteilt und dann in Flucht geschlagen, Kedal Omer und seine Truppen. Auch wir sollen unsere Brüder in Not, für unsere Brüder in Not uns einsetzen. Galater 6, Abvers 1. Galater 6, Abvers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch in eine Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Last, so soll ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Vers 9 weiter. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allem Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Gott gab Abraham gelingen, einen unglaublichen Sieg über Kedorlaomer. Mit allem, was er brachte, er wieder zurück. Lot, das ganze Plundergut, die Menschen, die Frauen. Und auf dem Heimweg, in dieser besonderen Situation, müde, todmüde von der Schlacht, überglücklich über diesen glorreichen Sieg, kommt ihm der König von Sodom entgegen. Also er
kommt da wieder zurück, kommt dann da hier an Salem vorbei, beziehungsweise da auf dieser Höhe kommt ihm dann der König von Sodom entgegen.
Er wirbt um seine Aufmerksamkeit, will eine Beziehung aufbauen. Achtung, dies ist ein noch gefährlicher Krieg. Ein Angriff im moralischen und materialistischen Bereich. Eine Versuchung. Abraham, pass auf, dass du nicht auf dem falschen Fuß verwischt wirst. Erstmal weiter in Vers 14. 1. Mose 14, Entschuldigung, ab Vers 17. Als aber Abram von der Schlacht gegen Chedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen, in das Tal Shaveh, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sprach zu Abraham: Gib mir die Seelen, und die Habe behalte für dich. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst: Ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, nur für die Knechte, nur was die Knechte gegessen haben und den Teil der Männer Ana, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind. Sie sollen ihren Anteil nehmen. Einen Angriff im materialischen und moralischen Bereich. Aber in dieser Anfechtung kommt aus Salem der König Melchisedek ihm entgegen. Melchisedek bedeutet Gerechtigkeit, Salem Frieden. Er war König der Gerechtigkeit und des Friedens. Er war aber auch Priester des Allerhöchsten. Priester ist ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Diese Bezeichnung Priester kommt hier zuerst einmal in der Bibel vor. Er stärkte Abraham mit Brot und Wein. Brot, das Grundnahrungsmittel, Wein zum Feiern, ein Ausdruck zur Freude und der Dankbarkeit. Sie feierten miteinander Beziehung, Gemeinschaft beim Essen und Trinken. Er segnete Abraham und lenkte seinen Blick ganz wieder auf Gott, dem Allerhöchsten, dem alles gehört, der Besitzer des Himmels und der Erde. Gott hat die Feinde besiegt. Er hat Lot befreit. Und nun kann Lot in Freiheit leben und muss nicht Chedorlaomer dienen. Gott hat Abraham zu allem Gnade gegeben. Er kann Gott dankbar sein und mit ihm feiern. Wein und Brot schatten natürlich für uns das Abendmahl wieder. Wir erinnern uns an unser Fest. Jesus hat den Tod und den Teufel besiegt, hat uns von der Sündenlast befreit, und durch den Heiligen Geist können wir in Freiheit leben und müssen der Sünde nicht mehr dienen. Auch uns hat Gott Gnade gegeben. Im Abendmahl wollen wir ihm danken und mit ihm feiern. Abendmahl ist unser Fest. Zu diesem Fest werden wir aufgefordert, es zu feiern. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ja, als Gemeinde werden wir zu keinem anderen Fest explizit aufgefordert. Abendmahl ist unser Fest zur Stärkung, dass wir im Alltag und in unseren Anfechtungen bestehen können. Abraham bewährte sich in der Anfechtung. Er gab freiwillig den Zehnten. Nicht wie im Gesetz muss man den Zehnten geben, man muss dieses einjährige Opfer schlachten. Abraham gab freiwillig den Zehnten von allem, was er empfangen hatte, dankbar. Der Zehnte bedeutet nicht unbedingt den zehnten Teil vom Ertrag, sondern das Beste, wie wir heute schon gehört haben. Nicht einen Teil von unserem Ertrag, sondern unser Herz, möchte der Herr. Gib mir dein Sohn, mein Sohn, dein Herz. Und freiwillig. Rufe mich an in der Not und ich will dich retten. Du wirst mich preisen. Abraham lebte dieses Psalmwort bis zu Ende, auch den Schluss. Er pries ihn. Doch der König von Sodom war noch immer da. Er wollte seine Aufmerksamkeit, buhlte um eine Beziehung mit ihm. Sodom steht für Fremdenfeindlichkeit, sexueller Unzucht, unter anderem in der Gleichgeschlechtigkeit. Der König von Sodom segnete Abraham nicht. Er gab ihm auch nichts. Er wollte mit ihm handeln, wollte mit ihm ein Geschäft machen und dabei ihn übers Ohr hauen, über den Tisch ziehen. Gib mir die Seelen, die habe, behalte du für dich. Was für einen Anspruch hat der Besiegte überhaupt? Abraham ist der Sieger, er bestimmt die Konditionen. Aber Abraham wollte keine Beziehung mit dem König von Sodom. Er wollte nichts von ihm, auch nicht seine Habe, keine Geschäftsbeziehung. Er lehnte alles ab, denn er wollte dem Allerhöchsten dienen. Und ihm war klar, man kann nicht zwei Herren dienen. Nicht Gott und dem Mammon. Doch wer nahm die Seelen? Was passierte mit Lot und mit den Sodomitern? Sie wurden durch Abraham gerettet, konnten ihr Leben wieder neu gestalten, haben erfahren, dass es einen Gott gibt, den Allmächtigen, der Himmel und Erde geschaffen hat und der Wunder tut. Sie begegneten Abraham, sahen seine Lebensweise mit Gott, frei vom Materialismus, Unmoral und Unzucht. Abraham gab Lot und den anderen Seelen ein Beispiel, wie man eine Beziehung mit Gott pflegen kann. Doch es gab kein Umdenken. Trotz dieses Erlebnisses und trotz des Zeugnisses Abrahams kehrten sie wieder in ihr altes, gottloses Treiben zurück, unter die Herrschaft des Königs von Sodom. Als ich ein junger Erwachsener war, bin ich auch auf Freizeiten gegangen. Und bei einer Freizeit wollte ein junger Mitarbeiter mit mir ins Gespräch kommen, eine Beziehung aufbauen. Und fragte mich, wer war Melchisedek? Wie sollen wir diese geheimnisvolle Gestalt, Person einordnen? Damals war ich mit dieser Frage etwas überfordert. Wir lesen in drei Stellen in der Bibel von Melchisedek. Hier an unserer Stelle diese drei Verse. Hier erfahren wir nur seinen Namen, dass er König ist von Salem und gleichzeitig Priester des Höchsten. Fürs erste Buch Mose ungewöhnlich, dass Vater, Mutter, der Stammbaum nicht erwähnt wird. Weil sonst ist der Stammbaum von Adam bis Abraham genau aufgeführt, sogar die Herkunft der Völker wird im ersten Buch Mose aufgeführt. Doch seine Herkunft und Abstammung wird nicht erwähnt. Dann im Psalm 110, Vers 4, mitten in unserer Bibel, schwört der Herr in einem messianischen Psalm, dass sein König Priester in Ewigkeit ist, nach der Weise Melchisedek. Also in einer Person, in dem Messias, Königtum und Priestertum vereint. Melchisedek wird zum dritten Mal, ziemlich am Ende der Bibel, im Hebräerbrief, in und um dem Kapitel 7, mit dem Priesteramt von Jesus erwähnt, mehrmals erwähnt, das Priesteramt nach der Weise Melchisedeks. Melchisedek war eine reale Person, König und Priester zugleich. Für seine Berechtigung als seines Priestersamtes wurde die Abstammung, seine Geburt, sein Tod nicht erwähnt, somit nicht von Bedeutung. Unser Jesus Christus, unser Herr, ist auch König und Priester zugleich. Für sein Priesteramt hat seine Abstammung aus dem Stamm Juda keine Bedeutung. Er ist hoher Priester auf der Grundlage des Schwures Gottes im Psalm 110. Und das nicht zeitlich begrenzt, sondern in Ewigkeit. Sein Priestertum hat das levitische Priestertum und das dazugehörige Gesetz abgelöst. Diese Überlegenheit wird durch den Zehnten Abrahams an Melchisedek vorgeschattet. Als König bringt Jesus Gerechtigkeit, als hoher Priester Frieden. Und dies nicht nur begrenzt auf Israel, sondern universell für die ganze Welt. Dieser vollkommene Hohepriester hat durch sein Opfer für uns den Weg zu Gott bereitet. Wenn wir möchten, können wir in eine intakte, lebendige Beziehung zu Gott, dem Allerhöchsten, treten, durch Jesus, unseren Hohenpriester. Jesus selber möchte auch mit dir und mir eine persönliche Beziehung als König und als hoher Priester zugleich. Wenn wir in die Welt schauen, sehen wir Krieg und Terror, gestörte Beziehungen. Einer will über den anderen herrschen, unterdrücken, ausbeuten, und der andere will sich nicht gefallen lassen. Beziehungskrise, sei es in der Staatenwelt, in der Arbeitswelt, oder in der Schule oder in der Familie. Durch die Sünde sind unsere Beziehungen zerstört. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen jemanden, der unsere Beziehungen heilt. Unser Heiland Jesus Christus hat uns vorgelebt, wie man Beziehungen heilt, und er möchte, dass wir umdenken. Markus 10, ab 42. Markus 10, ab 42. Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der christliche Ansatz für Beziehung ist nicht herrschen, nicht ausbeuten, sondern dienen, sein Leben zu geben für den anderen, sich selber zurückzustellen. Dies ist natürlich zum krassen Gegenteil oder Gegensatz zu unserer Gesellschaft, die uns Selbstannahme und Selbstverwirklichung als Lösung vorgaukelt. Die sagt, man muss sich erst selbst lieben, dann können wir den anderen lieben und dann auch die Umwelt und letztlich auch Gott. Das ist das Pferd von der falschen Seite aufgesattelt. Die 10 Gebote regeln in den ersten 4, 5 Geboten die Beziehung zu Gott. Die anderen Gebote, die restlichen, die Beziehungen zu Menschen untereinander. Jesus fasst dieses Doppelgebot, diese 10 Gebote in das Doppelgebot zusammen. Matthäus 22, ab Vers 37. Matthäus 22, ab Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus nimmt in dem Doppelgebot die Beziehung zu uns selbst hinein. Gibt es überhaupt eine Beziehung zu sich selbst? Ich meine ja. Es gibt Menschen, die sind so geärgert, verärgert, unausstehlich. Man merkt völlig, sie können sich selber nicht leiden. Ihre Friedlosigkeit frisst sie auf. Doch die Lösung ist erst mit Gott Frieden zu schaffen. Und dann mit Gott den Frieden mit den Mitmenschen zu suchen. Und dann findet man auch Frieden mit sich selbst. Wenn wir Gott, den Allerhöchsten, vor Augen haben, dann können wir uns selber auch annehmen und uns selber bejahen, auch unsere menschlichen Begrenztheiten. Wir können mit David einstimmen im Psalm 139, denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unter den und auf Erden. Es gibt noch eine Entwicklung oder in unserer Gesellschaft. Feste Beziehungen gibt es immer weniger. Eine feste Beziehung zu einem monistischen Gott, zu einem Gott, einem Ehepartner, noch Kinder oder Eltern. Zerstört unsere Regierung die Beziehungen bewusst, systematisch? Götter gibt es viele. Alles ist ein Gott, alles derselbe. Jeder hat seinen eigenen Gott. Es gibt nicht die Wahrheit, sondern mehrere Wahrheiten nebeneinander. Warum heiraten? Warum christliche Ehe? Warum sich binden? Warum Treue? Es gibt nicht nur Mann und Frau, sondern bei Facebook über 60 Geschlechteridentitäten. Die Kleinkinder kommen mit 10 Monaten in die Krippe. Tagsüber immer wieder eine andere Person, Bezugsperson. Leben in der Gruppe. Abends sind die Eltern geschafft vom Berufsalltag. Wenn doch eine Mutter-Kind-Beziehung entsteht, wird dies womöglich noch kritisiert. Dein Kind ist zu sehr an dich gebunden. Du musst dich lösen. Der Einzelne schwimmt in der Gesellschaft mit. Unsere Regierung möchte keine feste Beziehung zu einzelnen Menschen. Die Beziehung zur Gruppe ist entscheidend. Das Maß aller Dinge ist die Gruppe. So werden systematisch Gott und alle göttlichen Lebensbeziehungen abgeschaffen. Das Bild von Mann und Frau, von Christus der Gemeinde, gibt es nicht mehr. Ein Gott, der wie eine Mutter tröstet oder wie ein Vater über seine Kinder erbarmt, ist Vergangenheit. Der Mensch steuert den Menschen über die Gruppe, über Gruppenmeinung und über Gruppenzwang. Gott ist abgeschafft. Gott ist von vorgestern. Heute ist die Gruppe die Gesellschaft. Ich frage mich und euch, ist der Mensch heute noch beziehungsfähig? Sind wir heute nicht schon mitten in einem Beziehungschaos? Was tun? Wir müssen uns entscheiden, mit wem wir Beziehung pflegen. Beziehung ist alles. Es ist wichtig, wie wir mit wem Beziehung leben. Immer wollen die zwei Mächte deine Aufmerksamkeit, deine Zeit, deine Kraft, ja dein Leben. Welchem König dienst du? Welchem König willst du dienen? Alles ist Beziehung. Zwei Verse zum Schluss, einen für die Gläubigen. Matthäus 6, 33 haben wir heute ja schon gehört. Trachtet viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Alles, die Speise und die Kleidung. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit. Und Gott wird uns das, was wir brauchen, geben. Dann die Einladung an alle. Matthäus 11, ab Vers 28. Kommt zu mir her, ihr Mühseligen und Beladenen, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Alles sind Beziehungen.